Also ich freue mich sehr, dass ich diesen wahnsinnig spannenden Fall, der sich erst kürzlich bei uns vorgestellt hat, hier präsentieren darf. Also es handelt sich um einen 25-jährigen Mann, der Ende Mai zu uns in die Ambulanz gekommen ist, weil er ungefähr seit 6 Monaten, möglicherweise ein bisschen länger schon, Schmerzen im Bereich des rechten Oberschenkels angegeben hat. Er fühlt sich allgemein schwach, hat Kraft verloren, hat auch sehr viel Gewicht abgenommen in der letzten Zeit. Okay. Also gut, der Patient berichtet, dass er es angefangen hat. Ich habe ihn gebeten zu erzählen, wie das angefangen hat. Das Video ist gemacht worden erst vor einer Woche. Und er sagt, es hat begonnen, dass es in der Nacht im rechten Oberschenkel gebrannt hat. Und dass das immer wieder gekommen ist und dass er dann irgendwie zunehmend manchmal Schwäche beim Laufen verspürt hat, sich nicht mehr so gut bücken konnte, nicht mehr aufstehen, dass er sein Kind nicht mehr heben konnte, dass er bei der praktischen Ärztin schon von Anfang an war, die hat ihn einmal zum Orthopäden geschickt, dann hat er Infiltrationen in die Hüfte gekriegt, dann hat er MRs bekommen von der Hüfte, vom Rücken und allen möglichen Positionen, dann hat er physikalische Therapie gemacht und nichts hat ihm geholfen und er hat sehr, sehr viel Gewicht verloren, 14 Kilo in circa 6 Monaten und hat sehr, sehr viel Muskelmasse verloren, wie er sagt.
Wann sind Sie wegen dem zum Arzt gegangen, zum ersten Mal?
Hört man das?
Auch nicht. Ja, wo das angefangen hat. Die haben mich immer einmal zu einem Sportorthopäden geschickt. Die hat mir Spritzen gegeben in die Hüfte. Das hat dann nichts geholfen. Dann war ich bei einer physikalischen MR gemacht.
Okay. Bis dann die praktische Ärztin einmal die entsprechenden Untersuchungen gemacht hat, die ihn dann zu uns geführt haben. Darüber werde ich dann nachher noch erzählen. Also der Patient hat keine Familienanamnese, die in die Richtung gehen, keine Vorerkrankungen, war immer gesund, nimmt keinerlei Medikamente, raucht wohl 20 Zigaretten am Tag, aber trinkt keinen Alkohol, nimmt keine Drogen. Klinisch-neurologisch zeigt sich eine allgemeine Muskelatrophie, vielleicht ein bisschen proximal betont, die Hirnnerven sind unauffällig. Er hat eine gering links betonte proximale Tetraparese, an den oberen Extremitäten Schulterabduktion war ca. Kraftgrad 4, bei den Beinen die Hüftbeugung ca. Kraftgrad 3 und distal war Kraftgrad 5 allseits. Er hat zusätzlich eine Parese der Nackenflexoren und der Rumpfbeuger. Der Tonus war in Ordnung, die Muskeleigenreflexe waren mittellebhaft auslösbar, die Pyramidenbahnzeichen waren negativ, die Sensibilität war allseits unauffällig, Schlucken, Sprechen, Atmung waren in Ordnung. Ich habe da jetzt noch einmal Fotos gemacht, da sieht man es, glaube ich, ganz gut. Ja. Also die Atrophie von der Oberschenkelmuskulatur sehr eindrucksvoll, aber auch im Bereich der Oberarme, im Bereich des Brust, im Brustbereich von der Seite auch sehr abgemagert eigentlich, von hinten ebenfalls, Schultergürtelbereich. Er hat mir Fotos gezeigt, die er leider mir nicht schicken konnte, wie er vorher ausgeschaut hat. Er war wirklich sehr, sehr durchtrainiert. Also er hat ein Sixpack gehabt, hat sehr, sehr imposante Oberarmmuskeln gehabt. Und das im Vergleich dazu war wirklich beeindruckend. Ich habe noch ein Video, ich hoffe, das geht.
So, jetzt versuchen Sie bitte, sich einmal hinzusetzen und ohne Hände aufzustehen. Hände einfach nach vorne strecken oder aufstehen, genau.
Also das geht ganz gut.
Wunderbar, sehr gut. Und das Ganze jetzt mal vom Sessel. Wenn Sie sich auf den Sessel setzen. Und ohne Hände wieder aufstehen. Probieren Sie es mal. Okay, und jetzt mit aufstützen, so wie Sie sagen. Perfekt. Vielen Dank.
Also das zeigt eindrucksvoll, dass es eigentlich ein bisschen niedriger der Sessel und es geht schon nicht mehr. Also aus dem Hocker kommt er gar nicht drauf. Seine Tochter kann er eben deswegen auch nicht heraufheben. Was ist jetzt der Verdacht bei dem Patienten? Was ist die Verdachtsdiagnose? Und da kommt schon die erste Frage, wo wir vermuten, dass, wenn wir vermuten, dass es eine neurologische Läsion ist, der Läsionsort sein könnte. Ob das eben A, das zentrale Nervensystem sein könnte, B, das zweite Motoneuron, die Nervenwurzeln, peripheren Nerven, die neuromuskuläre Übertragung oder eine Läsion der Muskeln. Da unten ist ein kleiner Tipp. Also, okay, wunderbar. Also, das sage ich so spaßhalber, aber der Patient ist ein halbes Jahr von Pontius zu Pilatus gegangen, bevor man ihm das CK abgenommen hat. Also, wenn man so ein hohes CK hat und einen Patienten mit einer so imposanten Muskelschwäche, denkt man mal primär an eine Rhabdomyolyse. Da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Ursachen. Man muss aber bedenken, dass eine Rhabdomyolyse ein Ereignis ist, normalerweise das akut innerhalb von Stunden bis Tagen auftritt und deswegen akut toxische Einflüsse wie zum Beispiel eine akute alkoholische Rhabdomyolyse oder im Rahmen von Drogen wie Heroin oder Kokain oder endokrinologische Störungen mit Elektrolytentgleisungen eher unwahrscheinlich sind, weil es einfach akuter verläuft und der Patient da doch schon eine über Monate bestehende Symptomatik beschreibt. Man darf aber nicht vergessen, dass es durchaus auch Myopathien gibt, die chronisch progredient verlaufen, die mit interkurrenten Rhabdomyolysen einhergehen können. Das heißt, metabolische Myopathien wie zum Beispiel Glukosestoffwechselstörungen Typ 5 oder Fettstoffwechselstörungen, auch mitochondriale Myopathien können das selten aber doch machen, ebenso strukturelle Myopathien. In unserem Fall naheliegend, oder muss man daran denken, das haben wir relativ rasch im Rahmen also der Anamnese und auch des hohen CKs an eine entzündliche Myopathie gedacht und auf die werde ich dann in der Folge noch ein bisschen eingehen. Was machen wir an Diagnostik bei so einem Patienten? Also er hat einmal ein hohes CK. Das Erste, was wir tun, ist ein EMG. Also wir machen Elektromyographie und da sehen wir mal auf der einen Seite da unten ist eine Legende, das hier sind 5 Millisekunden und man kann sehen, dass diese Potenziale alle relativ kurz sind. Ja, die sollten deutlich länger sein, das ist der Musculus rectus femoris und da sollten die Potenziale in dem Alter doch über 10 Millisekunden sein. Die sind sehr kurz, sie sind niedrig, sie sind polyphasisch, das ist das Bild eines myopathischen EMGs. Zusätzlich hat der Patient auch doch auffallend Spontanaktivität, pathologische Spontanaktivität wie Fibrillationen und positive scharfe Wellen, die irgendwie hinweisend sind in dem Fall oder sein könnten auf ein aktives Ereignis, auf ein aktives Geschehen. Das würde die Hypothese einer entzündlichen Myopathie durchaus unterstützen. Als nächstes haben wir ein MR des Oberschenkels gemacht, was auch sozusagen ein weiterer Puzzlestein in unserer diagnostischen Suche ist. Und hier kann man ganz schön erkennen, dass hier, das sind die zweigewichtete Sequenzen, dass man hier eine relative Hyperintensität im Bereich dieser Muskulatur, des Quadrizeps, aber auch der Adduktoren sehen kann. Nicht ganz symmetrisch, interessanterweise links betont. Das könnte hinweisen auf ein Ödem, ja, welches bei einer entzündlichen Muskelerkrankung vorkommen kann, ist nicht spezifisch, kann auch andere Ursachen haben. Wenn es da Fragen dazu gibt, der Dr. Meng steht dann gerne zur Verfügung, um die Differentialdiagnosen hier aufzuzählen. Ich habe dann noch ein Bild vom Unterschenkel. Interessanterweise sieht man hier auf der rechten Seite im Bereich des Tibialis anterior auch so die zwei hyperintense Veränderungen, mehr als links, da haben wir es auch in der ischokoralen Muskulatur. Diese sind eigentlich subklinisch, also der Patient hat keine distale Parese gehabt und trotzdem sieht man das relativ eindrucksvoll hier. Gut, was machen wir mit dem Patienten weiter? Wir haben jetzt eigentlich den hochgradigen Verdacht auf eine entzündliche Myopathie. Wir werden ihn sehr rasch biopsieren. Und jetzt würde ich den Professor Hein-Fellner bitten, kurz zu uns zu kommen und uns die Histobilder zu erläutern.
Ja, so. Das ist aus der Biopsie, es war ein myopathisches Muster da, also mit schwankendem Faserkaliber, internalisierten Kernen. Dann, was nicht im Bild zu sehen ist, eine ganz diskrete Entzündungsmerkmale, aber das doch sehr im Hintergrund könnte auch begleitend sein, aber dann auffallend immer wieder auch bei genauerer Suche nekrotische Fasern eingestreut, bereits invadiert durch Zellen und dann bei der Abklärung, wir verwenden hier ein großes Set an verschiedenen Faktoren, auch da haben wir die ganze immunologische Palette gemacht, als hervorzuhebender Befund die Ablagerung von terminalem Komplementkomplex, das ist dieses braune, körnige Material an Muskelfasermembranen und zwar an Muskelfasern, die noch vital sind. Das heißt, da ist der Hinweis, dass hier etwas Immunologisches abläuft. Bei den Spezialfärbungen allerdings keine ausgeprägten entzündlichen Zellinfiltrate. Aber dann, was noch auffällt, ist, dass Makrophagen diese Fasern invadieren, also ein Vorgang, wo einerseits offensichtlich humorale Komponenten des Immunsystems eine Rolle spielen und die Makrophagen. Nicht? Und wenn man das zusammennimmt, sind demgemäß aus histologischer Sicht die Kriterien einer nekrotisierenden wahrscheinlich autoimmunmedierten Myopathie gegeben. Das ist so, was man in Kürze zu den wesentlichen Features sagen kann.
Also wir haben die Diagnose einer immunmedierten nekrotisierenden Myopathie, die Histologie, glaube ich, brauche ich nicht mehr erläutern, die etiologisch relativ heterogen sein kann. Ja, da gibt es einige Medikamente, die das verursachen können, allen voran die Statine, was, glaube ich, eher allseits bekannt ist. Dann gibt es aber auch paraneoplastisch das Vorkommen von nekrotisierenden Myopathien, also im Rahmen von Tumorerkrankungen. Es gibt Virusinfektionen, allen voran HIV-Infektionen, die eine nekrotisierende immunmedierte Myopathie machen können. Es gibt diese Myopathien im Zusammenhang mit Antikörpern, die man gefunden hat, hier nur die zwei wichtigsten aufgezählt, die SRP-Antikörper und die HMGCR-Antikörper. Ich werde auf die dann später noch ein bisschen eingehen. Und mehr als die Hälfte der Fälle dürften idiopathisch sein. Gut, was ist die Ätiologie bei unserem Patienten? Nimmt keine Medikamente, also nach Statinen, aber auch sonst keine anderen Medikamente eingenommen. HIV war negativ. Wir haben ein PET-Scan gemacht, um einen Tumor zu suchen. Der war ebenfalls unauffällig. Und wir haben die Antikörper bestimmen lassen und sind hier auf positive HMGCR-Antikörper gestoßen. Hydroxymethylglutaryl-Coenzym-A-Reduktase-Antikörper. Werde ich nachher auch noch kurz erwähnen. Nachdem der Patient eben offensichtlich eine autoimmune Myositis hat, haben wir dem Patienten, nachdem wir natürlich infundiert haben zum Nierenschutz, eine Rhabdomyolyse-Lösung verabreicht, haben wir mit Hochdosis-Steroidtherapie begonnen, zunächst IV, 1 Gramm für 5 Tage, später dann auf oral umgestellt, 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, Prednisolon. Die CK-Werte haben sich relativ rasch gebessert unter der Infusionstherapie und der Steroidtherapie, sind aber eigentlich nach Prednisolon-Reduktion relativ rasch wieder angestiegen. Wir haben uns dann sehr schnell entschlossen, nach Rücksprache mit den Rheumatologen ihn auf eine Second-Line-Immunsuppression einzustellen und hier uns auf ein Rituximab geeinigt, weil es offensichtlich eben eine humorale Pathogenese dahinter stecken dürfte. Bisher hat er das zweimal erhalten, in vierwöchigem Abstand. Die CK-Werte haben sich weitgehend stabilisiert. Die Steroidtherapie-Dosis konnte noch nicht erheblich reduziert werden und er ist klinisch eigentlich völlig unverändert. Also das Video, das ich vorhin gemacht habe, ist die Aufnahme von vor einer Woche. Natürlich erhält der Patient zusätzlich Physiotherapie. Also wir warten auf ein Anschlagen der Therapie. Noch, das Ganze geht jetzt, also Rituximab hat er bekommen vor 6 Wochen das erste Mal und das dauert ja bekanntermaßen einige Monate, auch 2 bis 4 Monate, bis man einen Effekt merkt. Ich möchte jetzt ein bisschen über die entzündlichen Myopathien reden und zwar einerseits, weil die entzündlichen Myopathien Myopathien sind, die wir in der Ambulanz bei Erwachsenen doch immer wieder mal antreffen. Zweitens, weil sie potenziell behandelbar bzw. behandlungsbedürftig sind und drittens, weil es auch mit anderen Erkrankungen einhergehen können, wie zum Beispiel Tumoren, die man halt nicht übersehen sollte. Traditionellerweise unterteilt man die entzündlichen Myopathien in die Dermatomyositis, die Polymyositis und die Inclusion Body Myositis, also die Einschlusskörperchenmyositis. Und in den letzten Jahren, Jahrzehnten hat man dann noch anerkannt als Untertypen die immunmedierte nekrotisierende Myopathie, wie wir sie bei unseren Patienten gesehen haben, und unspezifische Myositiden. Die Klinik ist eigentlich unser Fall, ist ein Paradebeispiel. Es ist eine meistens superakut auftretende proximale symmetrische Parese. Man muss sagen, es kann selten auch einmal relativ akut über Tage auftreten. Bei der IBM, bei der Einschlusskörperchenmyositis, ist eine distale und auch asymmetrische Beteiligung auch nicht also relativ charakteristisch hier besonders die Fingerflexoren, also die Unterarmbeuger, also da auch an eine entzündliche Myopathie denken. Es kann die pharyngeale und auch die respiratorische Muskulatur betroffen sein. Das heißt, Patienten mit Schluckstörungen oder mit respiratorischer Insuffizienz, das passt ganz gut ins Bild. Das muss aber nicht sein, so wie bei unseren Patienten. Die Patienten können Schmerzen haben, müssen aber nicht, da gehen die Daten eigentlich ziemlich auseinander, in manchen Fallserien oder Studien sehr, sehr häufig, in anderen ist es fast nie. Also es ist kein Ausschluss, wenn der Patient keine Schmerzen hat. Typischerweise gibt es bei der Dermatomyositis Hautmanifestationen, die auch helfen bei der Diagnosestellung, wie zum Beispiel das heliotrope Exanthem, das im Bereich der Augenlider ist, so eine Augenlidschwellung kommt dazu, Gotronsche Pappeln im Bereich der Fingerextensoren, das Wie-Sein, da sollte man eben auf Dekolleté schauen, ob da ein Exanthem gibt, Veränderungen an den Händen wie Mechanikerhände, da habe ich dann noch ein paar Bilder. Gut, jetzt komme ich zur zweiten Frage, die auch sehr gefinkelt ist. Welche Organmanifestationen findet man fast immer bei der Dermatomyositis? Also ein Gelenksbefall, eine Lungenbeteiligung, eine kardiale Beteiligung, ein Hautbefall. Okay, also kardiale Beteiligung kann sein, stimmt. Ja, aber nachdem, da komme ich jetzt auch noch drauf zu sprechen. Aber bei der Dermatomyositis ist halt die Haut meistens befallen. Es gibt wohl auch Fälle, die keine Hautbeteiligung haben und von der Muskelhistologie eindeutige Dermatomyositiden sind, so wie es eben auch eine Dermatomyositis sine myositis gibt. Aber die sind selten. Gut, leider sieht man das dann nicht wahnsinnig gut. Worauf ich hinaus will, ist eigentlich, dass der Patient hier ein Exanthem hat im Bereich der Lider, ist auch ein bisschen geschwollen. Das hier ist das Wie-Sein, da sieht man das Exanthem im Bereich des Dekolletés. Hier kann man ein bisschen erkennen, diese Papeln, die die Patienten eben über den Extensoren, Gelenken an den Fingern haben. Also man sollte bei der Dermatomyositis oder überhaupt bei Verdacht auf entzündliche Myotien immer auf die Hände schauen. Typischerweise sind so periunguale Teleangiektasien. Ja, es gibt auch so Hautkalzinosen, vor allem bei den juvelinen Formen, bei den Erwachsenen nicht so häufig. Es gibt aber auch andere, also extramuskuläre Manifestationen bei den entzündlichen Myopathien. Also die Hautmanifestation, glaube ich, habe ich jetzt schon ausführlich erklärt. Aber es gibt auch einen Lungenbefall mit einer interstitiellen Lungenerkrankung, die nicht so selten ist. Es gibt nicht selten eine kardiale Beteiligung, insbesondere Arrhythmien, aber es gibt auch Herzinsuffizienz und andere. Myositiden, also entzündliche Myopathien, sind gar nicht selten im Rahmen von Overlap-Syndromen, also assoziiert mit anderen autoimmunen Erkrankungen, wie zum Beispiel der primären systemischen Sklerose, dem Lupus erythematosus, dem Sjögren-Syndrom und anderen, Arthritis. Also an die sollte man auch denken und entsprechend die Organsysteme untersuchen. Was ich unbedingt erwähnen möchte, ist, dass entzündliche Myopathien, insbesondere die Dermatomyositis, aber auch die Polymyositis und die nekrotisierende Myopathie im Rahmen von Tumorerkrankungen auftreten können. Und zwar wohl auch schon als Erstmanifestation, also als paraneoplastisches Syndrom. Und entsprechend gilt da ein besonderes Augenmerk, wenn man eine Dermatomyositis diagnostiziert oder eine Polymyositis, dass man sich auf Tumorsuche begibt und das auch in regelmäßigen Abständen. Gut, die Diagnostik, ich glaube, das haben wir bei unserem Fall ganz gut demonstriert. Wir werden eine CK-Bestimmung machen, das CK ist meistens erhöht, bei der Dermatomyositis kann es bis zu 50 Mal erhöht sein, aber es gibt durchaus bei der Dermatomyositis bis zu 10% der Fälle, wo das CK normal ist. Bei der IBM ist das CK häufig nicht besonders erhöht, kann auch normal sein. Im EMG haben wir, so wie ich es demonstriert habe bei unserem Fall, die kurzen polyphasischen, typisch myopathischen Muskelaktionspotenziale und als Hinweis auf ein florides Geschehen die pathologische Spontanaktivität. Ein MR ist auch hat sich etabliert als wichtiger diagnostischer Tool, um eben Hinweise für eine Entzündung festhalten zu können, im Sinne von ödematösen Veränderungen, Verteilungsmustern und Ähnlichem. Die Diagnostik der Wahl ist die Muskelbiopsie, das heißt, die muss man bei Verdacht auf eine entzündliche Myopathie unbedingt machen. Und hilfreich auch und zunehmend etabliert hat sich die Diagnostik mittels myositis-spezifischer und myositis-assoziierter Antikörper und da möchte ich ganz kurz darauf eingehen. Das sind Antikörper, die eben einerseits spezifisch sein können für Myositiden, andererseits damit assoziiert oder damit einhergehen können, kommen relativ häufig bei entzündlichen Myopathien vor. Und es hat sich herausgestellt, dass das Vorhandensein dieser Antikörper es erlaubt hat, klinische Subtypen zu charakterisieren und entsprechend einen klinischen Verlauf bzw. auch eine prognostische Aussage zu treffen. Und im klinischen Alltag begegnen wir immer wieder solchen Antikörpern, die wahnsinnige Abkürzungen haben und mit denen wir nicht viel anfangen können. Und deswegen möchte ich nur auf ein paar wenige relativ wichtige und nicht so seltene Antikörper eingehen. Und das erste sind die Antisynthetase-Antikörper, hier allen voran das Anti-Jo1, das hat möglicherweise wirklich schon jeder mal irgendwo gelesen. Das sind Antikörper, die gegen Enzyme der Proteinsynthese gerichtet sind und die häufig einhergehen mit einem Antisynthetase-Syndrom. Das ist ein Syndrom, wo es häufig interstitielle Lungenerkrankungen gibt. Also Renault-Syndrom ist häufig dabei, Arthritis ist dabei, wird heute als Overlap-Syndrom bezeichnet und hat eine durchaus wichtige Bedeutung, weil die relativ schwer verlaufen, die interstitielle Lungenerkrankung durchaus prognoseentscheidend ist, relativ schlecht ansprechen auf immunsuppressive Therapie. Die Anti-ME2-Antikörper sind auch nicht selten, findet man häufig bei der Dermatomyositis und gehen einher mit einem guten Ansprechen auf Immunsuppression und einer relativ guten Prognose, sind selten zu finden bei tumorassoziierten entzündlichen Myopathien. Die SRP-Antikörper sind die Signal Recognition Particle-Antikörper, findet man häufig bei nekrotisierenden Myopathien, sprechen schlecht auf Immunsuppression an und haben einen häufig recht akuten Verlauf. Und dann gibt es noch andere relativ rezent entdeckte, so wie die T1-Gamma und NXP2, die man mit Tumoren in Verbindung bringen könnte oder in Verbindung bringt und die, wie bei unseren Patienten, die HMGCR-Antikörper, die ich noch gesondert erwähnen möchte. Gut, und zu den Myositis-assoziierten Antikörpern, das sind Antikörper wie eben da unten Anti-RO-SSA und Anti-PMS-Zell2 und so weiter, die bei Overlap-Syndromen beobachtet werden, in Assoziation mit anderen Kollagenosen beobachtet werden, wie eben bei der systemischen Sklerose, wie dieses Anti-PMS-Zell2 und beim Lupus findet man diesen Antikörper häufiger, nur dass man es einmal gesehen hat. Diese Hydroxymethylglutaryl-Coenzym-A-Reduktase ist ein Enzym, das inhibiert wird bei der Statintherapie. Ja, und gegen dieses Enzym findet man Antikörper bei häufig nekrotisierenden Myopathien und nicht überraschend häufig bei statininduzierten Myopathien. Man hat zwar gesehen, dass ca. ein Drittel aller Patienten, die diesen Antikörper besitzen und eine Myopathie haben, nie in ihrem Leben ein Statin bekommen haben, dennoch bringt man es halt mehr damit in Verbindung. Man beobachtet diesen Antikörper nie bei selbstlimitierenden statininduzierten Myopathien und es ist möglicherweise eine ganz interessante Unterscheidungsmöglichkeit zwischen Myopathien, die von allein vergehen nach Absetzen der Statine und welche, die man halt immunsuppressiv behandeln muss. Man hat gesehen, dass diese Myopathien, so wie bei unseren Patienten, eine relativ aggressive immunsuppressive Therapie brauchen, dass die bei Dosisreduktionen von Steroiden häufig rezidivieren oder sich verschlechtern. Und dass man eben, die Prognose an sich ist noch etwas unklar. Meistens brauchen sie 2 oder 3 immunsuppressive Agents, um eine Verbesserung zu erzielen. Gut, es gibt bei diesen Antikörpern eine genetische Prädisposition, auf das möchte ich nicht eingehen, und sie ist häufiger bei männlichen Patienten. Gut, zur Therapie, auch da halte ich mich kurz, so wie es bei unserem Fall war, die Patienten bekommen Steroide. Wenn es zu einem Rezidiv kommt oder wenn die Patienten schwer klinisch betroffen sind, das heißt eine schwere interstitielle Lungenerkrankung zusehends dazu haben oder andere schwere Erkrankungen, dann wird man relativ rasch mit einer Second-Line-Immunsuppression starten und auch da gibt es keine evidence-based Daten. Es wird da empfohlen Immunglobuline. Es wird Methotrexat empfohlen, das darf man aber nicht geben, wenn die Patienten eine interstitielle Lungenerkrankung daneben haben. Azathioprin wird empfohlen, aber eben zunehmend auch die Biologika, so wie bei unseren Patienten mit dem Rituximab und da gibt es noch viele andere, aber da gibt es wirklich nur Einzelfallberichte. Gut, abschließend möchte ich sagen, man sollte bei einem Patienten, der eine zunehmende Schwäche entwickelt, mit ohne Schmerzen, man sollte an eine Myopathie denken und ihn nicht zu lange auf eine entsprechende Diagnostik warten lassen, sondern rasch eben zumindest ein CK abnehmen und den zum Neurologen schicken. Wichtig ist die Muskelbiopsie, weil wir brauchen eine histologische Diagnose, um eine adäquate Immunsuppression einleiten zu können. Vielen Dank.